möchte uns zu Anfang eine Bibelstelle lesen und ihr mit mir, das uns zum Thema hinführe, soll uns zwar Offenbarung 3, bekannte Verse, Offenbarung 3, Vers 8 und der 10. noch dazu. Offenbarung 3, Vers 8 und der Vers 10. Das sagt uns die Heilige Schrift, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Bibel sagt hier etwas Interessantes. Sie sagt, die Stellung zum Wort Gottes hat ganz große Auswirkungen auf dich. Und zwar einmal in Bezug, dass Gott dir die Türen öffnet. Das heißt, Türe für den Dienst, Türe, dass du seinen Wille Gottes erkennst, dass du einfach hier eine gewisse Richtschnur hast. Und was genauso wichtig ist, deine Stellung zum Wort Gottes hat etwas mit Bewahrung zu tun, dass Gott dich nicht nur aus dieser oder in der Stunde der Versuchung bewahrt, sondern generell hat das Wort Gottes einen Schutz, dass du den Angriffe des Teufels, der Verführung und was auch immer es gibt, nicht auf den Leim gehst. Das heißt, das Wort Gottes hatte ganz, ganz große zentrale Bedeutung für mich als Gläubige. Und mir war das eigentlich, als ich mich jetzt sind es fast knapp 21 Jahre zum Glaube gekommen bin, als ich mich bekehrt hatte, da hatte ich schon eine ganz große Liebe für das Wort Gottes. Ich habe sowieso immer gern gelesen, ich habe das Wort Gottes wirklich verschlungen. Aber ich hatte ein Problem. Ich kam ja aus einem nichtgläubigen Elternhaus, ein bisschen Religionsunterricht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich an das Wort Gottes rangehen soll. Und dann habe ich halt gelesen, Neues Testament, dann mal Altes Testament, dann von 1. Mose mal durchgelesen, immer kreuz und quer. Und ich muss sagen, ich habe viele Dinge einfach gar nicht verstanden. Ich habe sie halt kindlich angenommen. Ich habe im Alten Testament gelesen, du musst Werke tun, du musst das tun. Dann hatte ich auf einmal das Problem, im Neuen Testament kommen aber ganz andere Dinge. Der Herr Jesus sagt auf einmal ein Gegensatz zu dem, was im Alten Testament steht. Und ich war etwas verwirrt. Ich konnte die Dinge eigentlich nicht einordnen. Ich dachte damals, das müsse Widersprüche sein. Also ich habe das einfach nicht verstanden. Und ich bin mir vorgekommen wie im fremden Haus, das mehrere Ebenen hat und ich tapp da einfach rum, aber ich kapiere überhaupt gar nicht, wo ich eigentlich stehe. Und ich habe dann gedacht, ich möchte das Wort Gottes verstehen lernen, also gehe ich zu den Gläubigen hin. Ich bin dann ganz schnell auf eine Bibelschule, in Anführungszeichen, Erweckungsschule gegangen. Und da habe ich mir gedacht, die bringen mir das Wort Gottes bei. Wie soll ich diese Widersprüche auch erklären? Und die haben mir dann was ganz anderes gesagt. Die haben gesagt, zum Beispiel, wenn du den Wille Gottes erkennen möchtest, dann musst du ein Vlies auslesen, wie es im Alten Testament steht. Du kriegst Visionen und Träume, so wird dich der Herr führen. Und ich dachte mir, alles klar, dann mache ich das halt so. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass diese Kreise auch so viele komische Dinge haben. Da musst du irgendwann mal rausgehen. Und dann bin ich genau in das Gegenteil gegangen. Das waren ganz liebe Brüder, wirklich vom Herrn. Aber die haben wieder einen ganz anderen Schwerpunkt gesetzt. Ja, die haben dann, wo ich gedacht habe, Mensch, dreht sich wirklich alles ums Anziehen, um Kleider, um wie man es äußere. Und ich dachte, was machst du jetzt? Einer sagt so, der andere sagt so. Gibt es nicht irgendwie einen Schlüssel oder eine Richtlinie, an der ich mich ausrichten kann? Und ich habe dann eins gemerkt, und das habe ich jetzt seit 20 Jahren, der Satan benutzt genau das. Dieses, du möchtest dich bekehren, du möchtest dem Herr dienen, aber dann kommst du durch das Wort Gottes, der Satan benutzt diese Unruhe. Was stimmt jetzt? Das oder das? Gibt es überhaupt eine Richtlinie? Und jetzt kommt das nächste Problem. Wir leben in einer Zeit, wo du die biblische Lehre nicht an jeder Ecke bekommst, sondern, und das ist meine Erfahrung, gerade mit dem Wort Gottes, jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Der eine sagt so, der andere sagt so und dann wollen sie sich Lehre anhäufen, wie es ihnen in der Ohren juckt. Das heißt, ich habe für mich gemerkt persönlich, dass ich eine eigene Verantwortung habe, mich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und du hast es auch. Wir haben als Gläubige Verantwortung, selbst zu gucken, was sagt uns das Wort Gottes. Aber wie gesagt, gibt es irgendwelche Richtlinien, dass jetzt kommt eben dieses Seminar heute Mittag. ich möchte uns ein paar Richtlinien an die Hand geben. Und zwar Richtlinien, die habe ich überhaupt nicht selbst erfunden. Die habe ich vor 20 oder vor 19 Jahren dann von anderen Brüdern mitbekommen. Und es ist nach der Erlösung für mich die wichtigste Erkenntnis. Nach dem Herrn Jesus ist, wie man an die Bibel rangeht, die wichtigste Erkenntnis für mein Glaubensleben. Und da habe ich vor allem heute Leute im Blickpunkt. Mir ist es klar, wenn ich nach Bad Teinach komme, hier sind Leute, die haben viele Dinge, was ich heute sage, schon 100-mal gehört. So ist es halt. Ich habe die Leute im Blick, die jetzt nicht Älteste sind, Theologe seit 20 Jahren im Glaube, sondern einfache Leute, so wie ich es bin, die einfach, ich sage, nicht 10 Stunden am Tag Zeit haben, das Wort Gottes zu lesen, sondern einfach, ich sag mal, die Hausmutter daheim, der normale Gläubige. Ja, und da möchte ich das Thema, es ist mehr Seminarform, uns ein paar Grundsatzelemente und von denen Elemente nochmal ein einfacher Grundsatz, uns rauspicken, dass man zumindest mal einen Einstieg hat. Ja, also wirklich Grundsätze. Nicht, dass jemand nachher böse ist und sagt, du hast die Hälfte vergessen. Nein, mir geht's heute wirklich um Grundsätzliche, dass ich mal weiß, hoffentlich der eine oder andere sagt, ach, so habe ich das noch gar nie gesehen. Wenn ich so dran gehe, dann wird vielleicht für mich schon einiges klarer. Also, Ziel ist, dass du und ich, dass wir selbst mit der Bibel umgehen. Ja, und dass wir wirklich hier auch nicht immer E-Mails schreiben müssen bei jeder Frage, die wir haben, sondern dass du selbst mündig wirst und nicht abhängig bist von anderen. Also so wollen wir miteinander vorgehen. Auch dass wir fremde Lehre entlarven. Und nochmals, das ist wichtig, weil Offenbarung 3 eben sagt, wenn du das Wort Gottes bewahrst, aber dafür muss ich ja wissen, wie ich damit umgehe, dann wird dich der Herr auch bewahren. Und so wollen wir miteinander vorgehen. Das Erste, was ich uns voranstellen möchte, ist die Wichtigkeit, habe ich gerade schon gesagt, Offenbarung 3, aber der Herr Jesus selbst sagt ja auch, passt mal auf. Am Ende der Tage, in denen wir ja jetzt leben, und zwar Richtung wirkliches Ende, der Herr sagt, es werde viele falsche Propheten kommen, es werde viele Verführungen kommen, die mich und dich packen wolle, damit wir, sag mal, diesen Bewahrungsweg, diesen gerade Weg, diese Richtschnur, die wir haben, dass wir der nicht uneingeschränkt folgen. Und der Herr Jesus sagt, es werde Verführungen sein. Also Verführungen, das wird nicht, da wird nicht jemand kommen, der hat an der Stirn stehen, Stopp, Achtung, Verführung, sondern was ich gemerkt habe, für mich selbst ist es, dass Menschen, die, ja, sag mal, die wollen dich ja nicht, meistens nicht bewusst verführen, dass die oft auftreten. Satan benutzt es ja auch, dass sie oft sehr freundlich kommen, sehr anziehend wirken, die Gott wirklich dienen wolle. Das spreche ich überhaupt nicht ab, die wirkliche Begeisterung für Jesus habe, die aber letztendlich, so wie ich, keine Richtlinie habe, wie sie ans Wort Gottes gehe. Dann nehmen sie da was raus und dann sagen sie, Gläubige, du musst das machen. Und das sind meistens Menschen, die sind sehr anziehend, sehr freundlich, das sind oftmals Gemeindeleiter, das sind Menschen, die eine gewisse, sag mal, Autorität haben. Früher war es der Pfarrer im Talar. Ja, das hat man ja mittlerweile durchschaut. Heute ist halt der Bibelschüler, der von der Akademie kommt. Und dann ist ja das eigentlich schon Gesetz, was der sagt, weil der muss es ja wissen, weil der hat ja die Bibel studiert an der Schule. Ich darf aus Erfahrung sagen, dass das, diese Heilszeiten, diesen Richtschnur, diese Schlüssel, dass das in der christlichen Welt sehr, sehr oftmals unbekannt ist. Ja, dass die Menschen so gar nicht vorgehen. Dass die immer sehr erstaunt sind, wenn man damals sagt, die stecke dich dann gleich in eine Schublade und sagt, ja, jetzt komme ich aus der Richtung. Nein, nein, ich komme überhaupt aus gar keiner Richtung. Es gibt nur gewisse Grundsätze, die musst du einfach wissen. Und das wissen die Leute oft gar nicht. Die kommen sehr fromm, sehr froh. Aber wichtig ist für uns, wir müssen das prüfen. Also, wollen wir gucken, was ist hier eine Richtschnur? Vorab, dieses Buch, das ist das einzigste Buch, das wir haben. Und da bin ich dem Herrn sehr froh und dankbar, dass wir nicht 20 Bücher haben, so wie ein Jurist, der verschiedene Bände auswendig kennen muss, sondern wir haben ein einziges Buch und dieses Buch hat 100% die Wahrheit in sich. 100%. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Ich war in der Schule Mathe Katastrophe, aber eins weiß ich, wenn 1 und 1 und 1 und 1 so irgendwann 66, 1 plus 1 gibt, dann das Buch hat 66 Bücher. Dieses ganze Wort ist die Summe der Wahrheit. Wie gesagt, Gott hat es wunderbar gemacht. Er sagt nicht, jedes Bibelkommentar, das du vielleicht im Schrank hast, ich habe ganz viele, nicht das Bibelkommentar ist die absolute Wahrheit. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn Bruder XY einen Kommentar schreibt und ich gehe dahin, dass ich das 100% übernehmen kann. Und es ist oftmals, sind da ganz gute Dinge auch drin, nur habe ich gemerkt, ich gehe zu einem Kommentar, der sagt das, dann gehe ich zum anderen Kommentar, der sagt oftmals Gegenteil und der dritte sagt wieder was anderes. Und dann habe ich ein Problem, ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich die Wahrheit ist. Und deswegen, als allererstes Mal, du hast ein Buch und auf das solltest du dich vollständig konzentrieren. Auch nicht der Prediger XY hat die vollständige Wahrheit. Das ist auch ganz wichtig. Wir dürfen nicht von Menschen abhängig sein. Wir dürfen von Menschen lernen, von Brüdern lernen. Aber gleichzeitig muss ich jeden Bruder, egal wie der heißt, auch wenn er einen Doktortitel davor hat, spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss in mir, in meinem Hirn klar machen, ich habe ein Buch, das ist die Wahrheit. Wo gehe ich hin? Als erstes zu dieser Wahrheit. Das heißt, ich möchte uns ermutigen auch, nicht Angst vor diesem Buch zu haben oder so, ich kann das nicht, das ist so viel, ich lese nicht so gern. Du hast ein wunderbares Buch. Wisst ihr, wie viel Papier wird geschrieben in dieser Welt, auch in der Tageszeitung? Ich weiß nicht, in 3 Jahren habe ich das jetzt, ich habe das vorher gar nicht so gemerkt. In 3 Jahren Medien, ja, wenn du die Medien allein jetzt mal in der Welt hörst, die denken ja auch, sie haben die Wahrheit. Das hat mich mittlerweile so irre gemacht, dass ich mir für mich gesagt habe, ich prüfe zwar alles, aber ich werde mich nicht mehr so in dieser Wege mich da rein investieren. Ich prüfe die Nachricht, da kommt wieder was. Die Lüge ja wie die Ballgebiege. Ja, zum Teil. Und oftmals ist es ja wieder nicht hundertprozentig gelogen, sondern es ist immer Teilwahrheit, das, was man dir sagt. Auch das, was man nicht sagt, die Leute, ist ja interessant. Du musst immer sich so anstrengend. Ich habe einen Maßstab, an dem richte ich mich aus. Das ist die Bibel. Und von dem her möchte ich uns einfach nur mitgeben, es lohnt sich, Zeit in das Buch zu investieren, denn je mehr du davon verstehst, umso ruhiger wirst du auch. Ja, und ich denke, gerade in dieser Zeit, wo die Medien ja so groß auch sind und uns umhertreiben, brauchen wir eigentlich gar nicht, denn wir haben ein Buch und das ist die Wahrheit. Und das zweite Punkt ist, wir haben ein Buch und das ist nicht nur die Wahrheit, sondern sie hat, was denkt ihr, wie viele Zentren das Buch hat? Eins. Also mir ist vorgekommen, als ich zum Glaube kam, dass dieses Buch 150 Millionen Zentren hat. Ja, der eine sagt so, das ist sein Schwerpunkt, der andere sagt in der Bewegung, wir müssen das ist das. Und ich dachte immer, hey, das ist so schwer, dieses Buch zu verstehen, wo nehmen die das alles her? Aber die Bibel hat genau ein Zentrum und das ist wer? Es ist der Herr Jesus Christus. Das ist mir auch so kostbar geworden, von 1. Mose 1 bis zur Offenbarung 22, überall ist der Herr Jesus. Das heißt, es gibt nur ein Zentrum. Ich darf auf jeder Seite in diesem Buch den Herrn Jesus wirklich erkennen, wie er ist, was er für mich getan hat. Und jetzt noch was. Es ist für dich, für mich, für der einfache Gläubige eine Zurüstung, wie ich mein Glaubensleben lebe. Mehr haben wir nicht. Wir haben eine Wahrheit. In diesem Buch geht es allein um den Herrn Jesus. Plus, wie lebe ich und du persönlich dein Glaubensleben? Und was ist jetzt wichtig? Dass ich das Buch lese, natürlich. Ich lese uns hier 2. Timotheus 3, Vers 14. Das sagt es nochmal ausdrücklich auch. Und da ermahnt ja der Paulus den Timotheus. Er sagt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Seht ihr, wenn man zum Glauben kommt, dann ist das nicht automatisch alles in deinem Kopf drin, sondern da musst du diese Dinge erstmal lernen. Ja, das ist ein Vorteil, wenn du vielleicht im gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist, aber man muss gewisse Dinge einfach lernen und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften, also auch das Alte Testament, in diesem Fall auch das Neue Testament, kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen. Zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und dann sagt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben, zur Belehrung, Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, es ist eine Richtschnur, wie du und ich mein Leben führen kann. Und jetzt, was ist klar? Ich muss dieses Buch kennenlernen. Und jetzt haben wir dieses Buch vor uns liegen, so wie ich damals als neubekehrter Gläubiger, wie gehe ich jetzt an dieses Buch dran? Ja, und jetzt war für mich die allerkostbarste Erkenntnis war, und das habt ihr viele, ich sag's, viele haben es schon gehört, aber vielleicht bist du da und hast es noch nie gehört, würde ich mich freuen. Dieses Buch ist nicht dazu da, dass ich jetzt überall mir gewisse Dinge rausnehme, so wie ich es gemacht habe. Altes Gesetz hat mir, Altes Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mir hat es so gefallen. Das war wunderbar. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da wusste ich, das entspricht meinem Charakter. Als ich da mal dann zu Jesus kam, du musst auch deine Feinde lieben, da war ich sehr enttäuscht. Mittlerweile finde ich es wunderbar, viel, viel besser. Aber hier, was für ein Gegensatz ist das? Wie kriege ich das in meinem Kopf auf die Reihe? Und da war für mich das Entscheidende, Gott ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ändert sich nie. Er ist auf dieser Zeitschiene immer der gleiche, aber er handelt zu unterschiedlichen Zeiten. In diesen vielen tausend Jahren handelt er einfach anders. Er ändert sich zwar nie, aber er handelt nicht immer gleich, sondern er handelt anders. Und als mir das so ein bisschen aufgegangen ist, da war das mir eine große Hilfe. Und zwar nennt die Bibel das, und ich lese uns Epheser 1, Vers 9 und 10. Spielt eigentlich keine Rolle, wie du das dann ja benenne tust. Epheser 1, 9 und 10 sagt, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Also der Vater hat den Wille Gottes kundgetan, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, in Christus, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus. Die Bibel sagt hier Folgendes, sie sagt hier, Gott hat einen Plan gemacht, den hat ein Jesus ausgeführt und das ist sozusagen der Endpunkt in Christus. Das ist das Ziel in Christus. Und zuvor hat er, vor diesen Zeiten, bevor der Herr Jesus kam, hat er unterschiedlich gehandelt. Alles, auch im Alten Testament, bezieht sich alles auf Christus. Aber es ist ein Unterschied zu dem, was in Jesus Christus geschehen ist. Und wir haben dann nochmal Unterschiede, was danach geschehen ist. Und das war für mich schon mal, als ich das kapiert habe, Sven, du kannst jetzt nicht einfach ins Alte Testament gehen und das umsetzen für dich. Ja, eins zu eins, als Lehre. Sondern du musst mal gucken, Gott handelt unterschiedlich. Wir werden gleich zum Punkt kommen, wie ich das dann tue. Aber das war für mich schon mal ein ganz großer Gewinn, weil dann haben sich auch diese Unterschiede, diese vermeintlichen Widersprüche aufgelöst. Und er sagt hier, diese Fülle der Zeiten, man kann dieses Wort auch Heilsplan. Gott hat einen Heilsplan gehabt. Er hat einen Plan gehabt. Er hatte Verwaltungen eingesetzt, wie auch immer. Aber es sind auf einer Linie unterschiedliche Zeitpunkte, in denen er einfach gehandelt hat. Denke ich einfach, oder? Könnt ihr mir noch folgen? Also eine Linie, aber unterschiedliche, sagen wir, Heilszeiten. Und wenn man das allein schon mal verstanden hat, möchte ich jetzt natürlich wissen, ja, welche Heilszeiten gibt's hier, und da gibt's viele. Ich möchte uns allein heute, nur heute, drei Heilszeiten vorstellen. Nur drei Stück, mit denen du, wenn du das kapiert hast, schon unglaublich viel prüfen kannst. Ja, ob du das jetzt Heilszeiten nennst oder wie auch immer, wenn du drei Dinge schon unterscheidest, kannst du heute schon ganz viele Dinge prüfen und musst nicht immer zum Prediger X gehen oder eine E-Mail schreiben, sondern du fängst an, biblisch zu denken. Ich habe mir das so vorgestellt, vielleicht auch plastisch, es ist wie im dreistöckigen Haus. Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, nehmen wir mal das Haus hier, dann ist's gut, wir haben noch ein viertes Haus, vierter Stock, macht nichts. Drei Stockwerke, ja, und da bleibe mal jetzt mal zu unterscheiden, dass die Bibel auch hier Unterschiede macht. Es gibt natürlich noch mehr, aber zum Einteil jetzt mal drei Stockwerke. Und zwar, der erste Stockwerk, den du und ich verstehen musst, damit wir die Bibel besser verstehen für uns, ist, als ich zum Glauben kam, 2. Mose spätestens da war, da habe ich gemerkt, es geht viel um was? 2. Mose 19, 20, da kommt auf einmal Israel, das Volk Israel, das Gesetz wird gesagt und das Gesetz sagt dir immer, du musst das tun und das tun, das darfst du nicht tun. Und interessant ist, wenn du das tust, dann kriegst du einen Segen und wenn du das nicht tust, dann kriegst du den Fluch. Und das war meistens, ist das ja irdisch bezogen. Wenn du gehorsam bist, dann kriegst du einen irdischen Segen, dann kriegst du die Ernte, ist wunderbar, dann kriegst du Reichtum. Wenn du nicht gehorsam bist, kriegst du eben einen Fluch, dann kriegst du das Gericht Gottes. Eben Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist auch eines. Also jetzt habe ich schon damals gewusst, und ich denke, das muss jedem auffallen, ich habe mich damals gefragt, dann irgendwann, Sven, du bist ein Deutscher, hast du israelitische Wurzeln? Nein, gehörst du irgendwie zum Volk Israel? Auch nicht. Dann ist Israel wohl etwas, zu dem ich noch nicht gehöre. Oder die ich überhaupt nicht gehöre. Ich schlachte auch keine Opfer, das war mir auch klar. Das war mir eigentlich alles klar, aber wie kriege ich das im neuen Bund zusammen? Das heißt, mir war eigentlich vom Kopf schon her klar, Israel, diese Zeit, 2. Mose 19 bis dann, Neues Testament hinein, ich sage gleich noch was dazu, das ist eine andere Zeit, eine andere Heilszeit. Das möchte ich einfach mal als Punkt feststellen. Israel und das Gesetz ist eine Heilszeit für sich. Wenn ich das durcheinander bringe und heute genauso lebe, als würde ich im alten Bund in Israel unter Gesetz wohne und lebe und es anwende, dann tue ich zum Beispiel genau das, was die katholische Kirche tut. Sie setzt Priester ein, sie wiederholt immer wieder die Opfer, Transsubstitutionslehre, immer wieder das Opfer. Warum? Weil im Alten Testament diese Einsetzung des Priesters, auch das wiederholte Opfer, die machen genau das. Die sind immer falsche Stockwerk. Wir halten fest, Israel, Gesetz ist Ebene 1, irdisch, ist ja klar, oder? Wir sind hier auf der Ebene, irdische Verheißung. Das heißt, die leben wo ganz anders, denn ich habe nichts mit Israel zu tun. Das machen übrigens nicht nur die Katholiken, die sehr in Israel verhaftet sind, im Alten Bund, sondern das machen auch die Charismatiker. Ich darf das sagen, weil ich selbst da längere Zeit drin war. Die sagen zum Beispiel, haben sie auch zu mir gesagt, wenn du Gott gehorchst, dann kriegst du Segen, dann kriegst du was? Dann kriegst du Heilung zum Beispiel, dann wirst du nicht krank. Sie haben auch gesagt, wenn du Gott dienst, wenn du ihm gehorsam bist, dann hast du Wohlstand. Je nachdem, welcher Prediger das mehr betont hat, hast du viel Reichtum, weniger Reichtum. Die sagen, wenn du 50 Euro spendest, dann kriegst du am Ende irgendwann mal 1.000 zurück. Also mein Konto wird immer kleiner, das ist vom Prediger wahrscheinlich immer größer. Heißt, es funktioniert überhaupt nicht, vom menschlichen Verstand schon her. Aber das ist genau so. Wir wollen doch wissen, wie wir Gott dienen und wie wir das Wort Gottes bewahren. Wenn ich jetzt Dinge rausnehme aus einer anderen Heilszeit, dann bin ich total fehl. Dann tue ich Dinge, die Gott gar nicht möchte. Aber es ist interessant, das tun nicht nur die Charismatiker und auch nicht die Katholiker, sondern das tun oftmals auch konservative, bibeltreue Christen. Ja, wenn zu mir Leute kommen und die sagen, in meiner Gemeinde muss ich folgende Dinge tun und dann zeige sie mir auf, du musst das tun, das tun, das tun, dann weiß ich genau, Prediger XY ist irgendwo im Alten Bund verhaftet. Die nehmen einfach Sache raus. Die nehmen natürlich nicht 613 Gebote raus, sondern die nehmen nur das raus. Und jetzt hast du Gläubige vor dir, die kaputt sind oft, die keine Lust mehr haben, das zu tun, die irgendwo auch depressiv sind. Ja? Also ich muss gucken, Heilszeit Israel, erster Stock, klappt wahrscheinlich nicht. Zweite Heilszeit. Wie gesagt, jetzt mache ich einen großen Sprung. Du wirst, wenn du das Alte Testament liest, auch Offenbarung, auch im Neue Testament, wirst du oftmals Stellen, vor allem in Jesaja und Zacharja, wirst du Stellen lesen, wo du merkst, so eine Bibelstelle, die war noch nie, die ist jetzt auch gerade nicht, also muss das wahrscheinlich irgendwann erstmal eintreffen. Nochmal, wir haben ein Buch, wir haben viele tausend Jahre, wir haben Vergangenheit Israel, aber wir haben so ein wunderbares Buch, das nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart aufzeigt, sondern auch die Zukunft. Das muss ich einfach verstehen. Ja, und jetzt lese ich uns mal nur auszugsweise Jesaja 65, Vers 25, vielleicht noch 24 vorher. Und es wird geschehen, sagt hier Gott. Ehe sie rufen, will ich antworten, während sie noch rede, ich will sie erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weide, und der Löwe wird Strohfresser, wie das Rind, und die Schlange wird sich vor dem Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderbe anrichten, und meinen ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Im Zusammenhang geht es auch hier, dass Israel, dass da die Königsherrschaft aufgerichtet wird. Jetzt frage ich euch einfach mal, wann war das? Wann war der Löwe da und hat Stroh gefressen? Es kommt noch. Jetzt seid ihr sicher, dass das noch kommt. Dass Israel eines Tages im Friedensreich herrschen wird, dass der Löwe und Lamm, seid ihr sicher, dass es noch nicht da ist? Also ich habe jetzt mit dem Bruder gesprochen und ich habe den wirklich, weil der ist Eifer für den Herrn und ich mag den wirklich sehr, aber der hat mir 150%ig gesagt, Sven, wir leben heute schon im 1000-jährigen Reich. Dann habe ich mir gedacht, meinst du das ernst? Dann habe ich ihn gefragt, dann sagt er, ist doch klar, wir leben heute schon im 1000-jährigen Reich. Dann habe ich mir nur gedacht, jetzt, wisst ihr, der liest ja dieselbe Bibel wie ich. Und jetzt habe ich mir nur gedacht, Bruder, mir reicht schon, wirklich, wenn ich jetzt, mir reicht schon der heutige Morgen, den ich gehabt habe. Mir reicht die vergangene Woche 5-mal. Wenn das das 1000-jährige Reich ist, und ich rede jetzt nicht vom Fernseher anmachen, das wird ja klar, sondern ich rede nur von meinem persönlichen Leben. Und dieses Auf und Runter und Katastrophe manchmal, ist das das 1000-jährige Reich? Im Lebstag nicht. Wisst ihr, jetzt komme ich dazu, jetzt sagt ihr alle, das ist wunderbar, aber wie lesen die Leute die Bibel? Die unterscheiden nicht zwischen Israel, was ist Gesetz und Gnade, sie unterscheiden nicht von einer Zukunft, die eines Tages kommen wird. Und was machen sie? Sie beziehen das hier mit rein. Das machen nicht nur die Reformierten übrigens, die Calvinisten, sondern es machen auch diejenigen, die heutzutage die halt sich inkarnieren wollen, in dieses Reich Gottes hier auf der Erde aufrichten wollen, die dann sehr karikativ auch Caritas machen wollen, Kaffees aufbauen, helfen wollen. Die denken, wir müssen das Reich Gottes jetzt als Friedensreich aufrichten und dann wird alles gut. Und dann kommt der Herr Jesus. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, Bruder, was nimmst du, dass du denkst, du hast schon Friedensreich? Es kann nicht sein. Und es ist ja wunderbar, dass ihr so antwortet, wisst ihr, im 1000-jährigen Reich wird das Gas und Sprit nicht so teuer. Es kann niemals sein, dass das ist verrückt. Aber wisst ihr, das ist auch die Gläubige. Sie sagen zum Beispiel, wir haben ja Dutzende von Geschlechtern mittlerweile, da sagen die Gläubige, hey, das ist ja verrückt, wir haben zwei Geschlechter. Aber wenn es ums 1000-jährige Reich geht, da ist auf einmal so Verblendung da. Gell? Und von dem her, also auch hier, diese Dinge müssen wir einfach auseinanderhalten, Friedensreich. Und das ist ja auch klar, wenn ich das mit dem Amillennialismus, das heißt, es gibt kein 1000-jähriges Reich, wir leben heute schon drinnen, dann hat ja auch Israel keine Zukunft mehr. Unsinn. Das können wir auch weg. Also wenn ihr in der Bibel lest, Frieden, dann das ist noch zukünftig. Jetzt gibt's noch eine Heilszeit, die ich euch voranstellen möchte. Das ist die letzte. Und das ist die, die für uns am wichtigsten ist. Israel. Ein zukünftiges Reich, es gibt natürlich noch mehrere, aber die größte ist der, in der wir leben, und das ist die Gnadenzeit. Und zwar hat angefangen mit dem Herrn Jesus, mit seinem Kreuzestod, als er in den Himmel gefahren ist, sein Blut auf den Altar gesprengt hat, der Heilige Geist bekommen, ausgegossen hat, dann kam was ganz Neues, und zwar eine neue Heilszeit. Ja, der Herr Jesus hat das Gesetz für uns erfüllt, wenn ich mich bekehre, gehöre ich jetzt zu was? Das ist ein Geheimnis im Alten Bund. Zur Gemeinde. Das heißt, diese Heilskörperschaft, die war vorher noch nicht da. Die wird auch irgendwann mal aufhören. Aber zu der gehöre ich. Ja, weder Gesetz, noch jetzt im 1000-jährigen Reich, sondern ich gehöre zum Herrn Jesus Christus. Und jetzt ist wichtig, diese Gnadezeit, da ist das Gesetz für mich gestorben. Ich bin unter dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, das ist auch klar. Aber vor allem jetzt, ich habe nicht diese irdische Hoffnung, Ebene 1, wenn ich hier rausgehe, sondern ich bin Stockwerk 2, ich habe himmlische Hoffnung. Ja, ich bin schon sehr nah am Himmel. Ja, Richtung 3., 4. Stockwerk, dann die Ewigkeit. Das ist wichtig, dass man das nicht, und als mir diese Kronleuchter aufgegangen sind, schon allein, du musst unterscheiden, dann gibt's das, dann gibt's das, dann gibt's das, dann habe ich vieles, schon mal anhand, wenn ich ein Buch gelesen habe und er hat irgendwas erzählt, dann habe ich gewusst, ah, der macht diesen Schwerpunkt, der ist irgendwo im falschen Stockwerk. Der ist irgendwo verirrt. Der hat sich irgendwo im Haus verirrt. Der ist nicht in Stockwerk 2 zu Hause. Und jetzt nochmal, wir haben alles in einem Buch. Ja, wäre ja schön, wenn wir 3 Bänder oder 7 Bänder, wie man manche Heilszeit auch einteilt, wäre ja auch schön. Aber wir haben ein Buch, aber ich muss hier klar denken. Was ist im Gnadebund jetzt anders als vorher? Ich merke das zum Beispiel immer nur, kleine Anmerkung, wenn zu mir jemand zum Beispiel sagt oder betet für mich in der Gebetsstunde, schenke Sven jetzt den Heiligen Geist. Interessant. Ja, denkt dann jemand, Mensch, muss nicht beten, dass er mir schenkt, ich habe ihn doch. Ja, aber das sind so diese Dinge. Oder wenn einer sagt, es gibt ja Lieder, die sagen, oh, ich bin so froh, dass ich jetzt in den Vorhof kommen darf oder ins Heiligtum. Altes Testament. Ja, denk biblisch, heilsgeschichtlich. Darfst du auch nicht sagen, du bist schon im Friedensreich. Gibt's auch Lieder, die das sagen. Ja, also auch hier einfach. Und jetzt einfach, ich komme auch gleich schon Richtung Ende, die Perspektive ist entscheidend. Ich habe noch einen. Perspektive ist entscheidend. Frag dich einfach heute als einfacher Bibelleser, wo wohne ich? Bildlich gesprochen, wo wohne ich? Erster Stock, zweiter Stock, Gemeinde, dritter Stock, tausendjähriges Reich, vierter Stock, Ewigkeit, ist klar, noch nicht. Aber wo wohne ich? Perspektive ist ungeheuer entscheidend. Ich habe das jetzt, ich fange an, so ein bisschen zu zeichnen, und ich merke eins, wenn man Häuser zeichnet, Perspektive ist entscheidend. Je nachdem, wie du auf einem Gebäude guckst, links, rechts, oben, unter, kriegst du unter Umständen ein ganz schiefes Haus. Deswegen ist, wo wohnst du? Und du wohnst in der Gnadezeit beim Herrn Jesus Christus. Und wenn jetzt, jetzt habe ich mir das so gemacht, am Anfang habe ich das so gemacht, das habe ich auch von irgendjemand gelernt gehabt, denke ich. Ich habe mir einfach Lesezeichen in meine Bibel gemacht, indem ich bei 2. Mose 19 oder dann 20, egal, wenn das Gesetz anfängt, ein Lesezeichen reingemacht habe. Und dann habe ich das in meine Bibel gelegt, habe gewusst, hier ist das Gesetz und habe das bis wohin gemacht, bis wohin geht das Gesetz? Malachi, okay. Pfingsten, ja, hier sind ja schon die Bibelkenner. Das ist ja natürlich, aber wisst ihr, wenn du das einem erklärst, ich habe dann immer gedacht, hey, ist ja klar, Mose, 2. Mose 20 und erst spätestens ab Matthäus 1, Vers 1 ist das Gesetz natürlich erledigt. Aber das stimmt ja nicht, weil der Herr Jesus unter Gesetz kam, er kam genau in dieses Israel-Gesetz, er ist erst ans Kreuz gegangen, durch den Heiligen Geist ist erst was Neues geschehen. Das heißt, mein zweites Lesezeichen ist dann in Apostelgeschichte 2. Und dann fängt was Neues an. Und jetzt muss ich halt gucken, auch in den Evangelien sagt der Herr Jesus auch viel zu seinen Jüngern. Das muss ich gucken einfach, was ist für Gemeinde noch relevant. Aber für mich persönlich ist es, ich bleibe Apostelgeschichte 2, 42 in der Lehre der Apostel. Und jetzt schaut mal, wie einfach uns der Herr dieses macht. Von der Lehre der Apostel ist Römerbrief bis Judasbrief. Das heißt, jetzt habe ich noch weniger, wenn ich sage gleich noch was dazu, noch weniger, wo ich weiß, das ist für mich verbindlich. Auch die Evangelie, klar, ich muss gucken, aber ich schaue nicht mehr als erstes im Alten Testament. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn du jetzt einer kommt, der Charismatiker, und sagt, du musst das tun, wo bringst du das her? Ja, ich bringe das aus Joel her, Geistesausgießung. Da muss ich sagen, Neues Testament bitte. Also ihr versteht, ihr wisst es ja auch viel. Aber einfach, Lesezeile hilft. Also für mich persönlich, das ist für mich so schön. Ich muss gar nicht mehr viel nachdenken. Ich muss einfach nur meine Bibel kennen. Und dann muss ich einfach nur noch fragen, was sagt die Bibel? Bibel, das lernt man ja dann auch mit der Zeit. Und das Tolle ist, zu viele Dinge sagt sie gar nichts. Zu viele Dinge, dann muss ich das auch gar nicht tun. Also nicht nur das, was die Bibel sagt, muss man tun, sondern das, was sie nicht sagt, muss man dann auch nicht tun. Also ich glaube, einfacher geht's eigentlich gar nicht. Wo immer der Haken hängt, 1. Korinther 4, 6, die Bibel sagt, wir sollen in der Lehre der Apostel bleiben, das ist die Hauptzentralität der Lehre, aber sie sagt auch, wir sollen nicht über das Geschriebene hinausgehen. Nee, sie sagt, wir sollen nicht über das Geschriebene hinausdenken. Und das ist, denke ich, der größte Kampf, den man hat. Weil ich denke viel den ganzen Tag. Und die Gläubige denken auch viel. Und die Gläubige haben immer super Ideen, auch bei uns in der Gemeinde, was wir jetzt tun und was wir nicht tun sollten. Aber vieles ist gar nicht so, was die Bibel explizit sagt. Von dem her ist es eigentlich einfach. Oftmals sagt man, wenn man so diese Heilszeiten ja, im Blick hat und sagt, ja, wir müssen brennen, gewisserweise. Es gibt Leute, das möchte ich auch dazu sagen, die trennen zu radikal. Die sagen zum Beispiel, die Bergpredigt ist nicht für die Gemeinde. Und jetzt habe ich einen Bruder gehört, der hat im Internet ganz klar gesagt, auch die Offenbarung, das ganze Buch der Offenbarung ist nicht für die Gemeinde. Das ist für Israel. Ich sage nicht den Namen, der ist bekannt. Aber nicht hier, er ist bekannt in der christlichen Welt. Ah, okay, dann wisst ihr. Genau. Genau. Und das muss ich sagen, wenn ich hier eine biblische Heilszeitenlinie habe in meinem Kopf, so ein gewisses Schema, dann muss ich sagen, das ist sehr weit hergeholt. Gell? Also so, das kann man auch ins andere Extrem übertreiben. Aber oftmals sagt man, wenn man so diese Heilszeit, oh, die Briefe gelten für euch, Evangelien, ja, aber das Alte Testament, ihr seid ja, habe ich auch schon gehört, ihr seid ja textkritisch. Ihr sagt ja, Altes Testament gilt ja gar nicht mehr. Gewisse Teile gelten ja gar nicht mehr, weil es für die Gemeinde nicht ist. Das ist ein falscher Einwurf. Total falsch, denn die Bibel, wir haben es gerade gelesen, 2. Timotheus, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Das heißt, auch das Alte Testament ist für mich, jetzt mit den Jahren muss ich sagen, ich lese es zum Teil durch diese Schattenbildlichkeit noch mal viel lieber als früher. Es ist alles gegeben, 1. Korinther 10, Vers 6, zum Vorbild gegeben. Das heißt, ich lese das Alte Testament und sehe zum Beispiel, Wesen Gottes ist heilig, er ist gerecht, er ist barmherzig, er ist Liebe, aber er ist auch jemand, der zornig werden kann. Wie handelt er mit Israel, wenn sie in die Sünde fallen? Das ist das, was ich lernen darf, warum ich nicht murren soll, warum ich keinen Götzendienst machen soll. Das sehe ich alles im Alten Testament. Also ich lese das Testament wunderbar, die Schöpfung Gottes, Mann und Frau, wunderbar die Heiligkeit, aber ich ziehe keine explizite Lehre daraus, wenn sie nicht in der neuapostolische Lehre, Lehre der Apostel verhaftet sind, neuapostolisch, das schneiden wir raus hier. Die Neuapostole, die tut man mit diesem Heilszeiter gar kein Problem. Ja, die tut mir entlarven. Jede Sekte tue ich mit so einem, wenn ich nur weiß, wie ich vorgehe. Altes Testament, wunderbar. Tausendjähriges Reich. Ich lese diese Stelle mit Genuss, weil ich weiß, eines Tages habe ich Hoffnung da. Ja, eines Tages wird das Elend, das ich hier habe und das in der Welt herrscht, das wird eines Tages weg. Dann kommt der Herr Jesus als König und er wird herrschen. Wir werden da, wunderbar. Und tausendjährige Reich, Israel hatte Zukunft. Ja. Da ist jede Substitutionslehre zerstört. Ja, Römer 11, wenn sich der letzte Heide bekehrt, dann kommt Israel wieder. Das heißt, ich muss die Bücher gar nicht lesen, ich lese einfach meine Bibel. Aber für die Gemeinde, wir wissen jetzt die Apostelgeschichte und der letzte, in der Zeit der Gemeinde, wir haben jetzt ja 2000 Jahre Gemeinde. Ja. Wenn der Herr nicht verzieht, wird es noch ein bisschen länger, dann wird es weniger, aber wir kommen so langsam. Aber hier ist noch eine Unterscheidung wichtig. Zur damaligen Zeit, als der Jesus in den Himmel gegangen ist und hat seine Apostel dann gesendet und diese Zeichen und Wunder gemacht, das war ja eine herrliche Erweckungszeit. Ja, 3000 Leute haben sich bekehrt. Wunderbar, diese Zeichen und Wunder, alles wunderbar als Beglaubigung für den Messias. Die Bibel sagt, das war zur damaligen Zeit Standard. Ja, Ephesus zum Beispiel, Sendschreiber Ephesus wird uns das vorgestellt, eine blühende Gemeinde. Ja, da war noch alles wunderbar, die Werke waren gut, man konnte noch die Irrlehre entlarven, die Liebe hat schon erkaltet, aber sonst war alles wunderbar. Glaubt ihr, wir leben heute in dieser Zeit, wo alles wunderbar ist, in der Christenheit, Gnadezeit? Es ist genau das Gegenteil. Wir leben nicht in Ephesus, wir leben in Laodicea. Ja, und jetzt muss ich einfach, und das war für mich nochmal so ein wunderbar, jetzt habe ich auch den Rest der Lehre erkannt. Wir leben in der Zeit des Niedergangs. Das ist ganz, die Bibel sagt, sie werde sich Lehrer anhäufen, dass es ihnen in die Ohren kitzelt, wir werden vom Glauben abfallen, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Das heißt, nochmal, ich muss auch in dieser Gnadezeit nochmal unterscheiden zwischen einer Zeit, wo der Abfall kommt und wo dann auch Verführungen und Fälschungen kommen. Ja, also ich kann nicht sagen, ich lebe wie die Apostel in dieser Zeit der Erweckung, wo ich genau dieselbe Wunder mache, sondern die Bibel sagt genau das Gegenteil. Das ebbt ab, da kommt was anderes, das ist eine Verführung. Und wenn ich jetzt heute Leute sehe, wie jetzt neulich geschehen, kommt zu mir und sagen, wir müssen im Sieg vorangehen, Zeichen und Wunder, das müsst ihr tun, alles. Dann muss ich sagen, du bist zu spät. Das ist falsch. Ja, du bist im zweiten Stock zwar verhaftet, aber du bist nicht da, wo du sein solltest. Also auch hier nochmal. Und das ist doch, denke ich, klar. Wir haben letztendlich eine Zeit, wenn ich so vorgehe. Also nochmal, diese Gesetz, Israel, tausendjähriges Reich, unterscheide, ich bin in der Gnadezeit, da nochmal unterscheide zwischen Erweckungszeit, Apostelzeit und dieser Endzeit, dann habe ich eine wunderbare Friede. Da muss ich nicht tausend Dinge kennen, sondern ich muss eine Sache kennen, das Echte, und dann können die Brüder kommen, wie sie wollen. Dann muss ich da gar nicht die Tür aufmachen. Leider ist es heute so, dass wir in diesem dreistöckigen Haus wohnen und alle kommen rein und jeder macht Party in jedem Stock. Ja, das ist das Problem. Die eine macht im ersten Stock, die geht dann in den zweiten Stock mal hoch, nehmen sich da was aus dem Kühlschrank, dann sind sie mal in den dritten Stock, nehmen da was raus und es ist ein Chaos und keiner weiß eigentlich zum Schluss, wo er ist. Und das Problem ist, es gibt keinen Türsteher. Es ist kein Türsteher unter an der Tür, der geregelt. Ja, und deswegen hoffe ich, dass du jetzt ein wenig Lust bekommen hast. Ja, es gibt von anderen Brüdern Skripte, die haben das minutiös alles. Hast du wunderbare Aufgabe, anzufangen, selbst ein Wächter zu sein. Dass bei dir das nicht reinkommt, ist falsch, und dass du andere davor schützen kannst. Ja, fang in deiner Gemeinde an. Nur weil der Gemeindeleiter ist in deiner Gemeinde, heißt es noch lange nicht, dass der gewisse Prinzipien verstanden hat. Da kann unter Umständen auch alles reinholen. Ja. Deswegen sei ein Wächter, weil eins passiert, wenn du keinen Wächter hast. Das war immer unsere Angst früher, als ich nicht bekehrt war, wo wir Party gemacht haben, wenn die böse Bube kam. Die haben nämlich alles auseinandergenommen. Ja, deswegen sei ein Wächter. Das heißt, ab heute, du hast eine Bibel oder kauf dir eine anständige Bibel, eine vollständige Bibel, eine gute Übersetzung, und dann holst du dir mindestens drei Stifte dazu und eine Kuli und unterstreichst jetzt der Israel Gesetz, Gnadezeit, was ich tue soll, und tausendjähriges Reich, auch mit einer anderen Farbe, und auf einmal werden die Dinge wunderbar. Ja. Ich möchte Gott Gnade dafür schenken. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns ein Buch gegeben hast, ein heiliges Wort, dass du uns nicht ja über die Maße beschwert hast, sondern wir haben ein Buch, eine vollständige Wahrheit, Herr. Und du hast uns Richtlinie gegeben, wie man an dieses Buch auch herantreten kann. Ich bete einfach, Herr, für denjenigen, dem das alles fremd ist, der das noch nie gehört hat, dass wir einfach ganz, ja, wirklich einfach anfangen, dass du leitest, dass wir wirklich gewisse Unterscheidungen, die du selbst in deinem Wort vorgibst, einfach einhalte, damit wir nicht auf die Verführungen hereinfallen, dass wir nicht vom Weg abgehen, sondern dass wir einfach ganz, ganz treu dir nachfolgen dürfen. Und dafür danke wir dir, dass du die Gemeinde bewahrst. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Amen.